Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wie kann der Straßenverkehr sicherer gemacht werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich gestern eine Tagung des Vereins Deutscher Ingenieure.
Wir haben seit 3 Jahren steigende Unfallzahlen und Zahlen von getöteten Fahrradfahrern zu beklagen.
Vision Zero, Vision Null heißt das Ziel. Ab 2050 soll kein Verkehrsteilnehmer mehr in Europa bei einem Unfall ums Leben kommen. Realistisch? Wir berichten von der Tagung zur Verkehrssicherheit in Berlin. Wir sprechen außerdem über das Treffen der europäischen Raumfahrtminister in Sevilla. Und in Auslese Kompakt geht es um eine Weltmacht auf 6 Beinen. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Heute Abend wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Deutsche Zukunftspreis 2019 verliehen. 3 Forschergruppen sind dafür nominiert. 2 haben wir in dieser Woche schon vorgestellt. Heute nun folgt das 3. Team, das an Verfahren zur Nutzung von Kohlendioxid als Rohstoff für Schaumstoffe arbeitet. Volker Mrazek hat die Wissenschaftler im Labor besucht.
So, jetzt gehen wir zu der Anlage, wo wir die Polyole herstellen. Polyole aus CO2. Wir haben hier einen Reaktor.
Eine Serienschaltung von Rührkesseln im Prinzip.
Wenn wir den CO2-Druck aufdrehen, dann macht man das CO2 hörbar.
Im Labor und kleinen Technikumsmaßstab, so fing es vor gut 5 Jahren an. Gemeinsam machten sich Forscher des Bayer-Konzerns und der RWTH Aachen auf, ganz neue Wege zu beschreiten. Ihre Idee, eine grünere Industriechemie auf der Basis von Kohlendioxid.
Also ich gebe die 2 Substanzen zusammen und dann warten wir drauf, dass der Schaum entsteht.
Statt es unnütz in die Atmosphäre zu blasen, soll das klimaschädliche Verbrennungsabgas vermehrt als Rohstoff für chemische Synthesen genutzt werden.
Es ist ein Weichschaum, wie er in Matratzen eingesetzt wird.
Jetzt und fertig. Würde ich sagen, ist er fertig, ja.
Diese Vision, CO2 als Kohlenstoffquelle zu nutzen, die gab es lange. In den letzten Jahren ist über die Klimadiskussion da eine ganz neue Dynamik reingekommen.
Walter Leitner, Professor für Technische Chemie an der RWTH Aachen.
Wir wollen also nicht alles CO2, das die Menschheit produziert, in chemische Produkte umwandeln. Das wäre utopisch und einfach nicht machbar. Aber umgekehrt ist CO2 eben deshalb auch ein attraktiver Rohstoff, weil schon geringe Mengen dieser Abfallströme ausreichen würden, um wertvolle Produkte in der Chemie zu erzeugen.
Heute ist das keine Zukunftsvision mehr. Es geschieht bereits. Zum Beispiel im Chemiepark Dormagen nördlich von Köln. Dort strömt seit 3 Jahren überschüssiges CO2 aus der Ammoniaksynthese in die Produktion der genannten Polyole. Es ist die erste kommerzielle Anlage dieser Art. Betrieben wird sie von dem Kunststoffhersteller Covestro, der bis vor kurzem noch zu Bayer gehörte.
Das ging alles gemessen an den Verhältnissen der chemischen Industrie sehr zügig.
Christoph Gürtler hatte großen Anteil daran. In seinen Händen lag die Entwicklung der Polyole mit CO2-Anteil bei Covestro.
Das ist also eine Vorstufe für einen Schaumstoff, für einen sogenannten Weichschaumstoff. Und den kennen wir von der Matratze zu Hause, den kennen wir von Möbeln, vom Sofa. Also das Material ist wirklich allgegenwärtig.
5000 Tonnen der Polyole mit Abgasanteil kann die neue Anlage pro Jahr ausspucken. Das ist noch nicht viel. Aber es eröffnen sich bereits weitere Anwendungsfelder. So wurden die Grundstoffe aus Dormagen inzwischen auch in das Bindemittel für einen Sportplatzboden eingebaut. Die Polymerchemikerin Berit Stange hat die Vermarktung der neuen Technologie mit vorangetrieben.
Wir haben da wirklich ein Baukastenprinzip und können die CO2-Nutzung ausweiten. Konkret arbeiten wir derzeit an elastischen Fasern, die dann in Textilien, zum Beispiel Socken, zum Einsatz kommen können, aber auch Polyurethane, die man dann im Automobilsektor zur Anwendung bringen kann. Das sind so Gummianwendungen, Elastomerbereich, Dichtungen.
Auch die Chemieindustrie ist in großem Umfang von fossilen Rohstoffen abhängig. Kunststoffe zum Beispiel, fast alle werden heute aus Erdöl hergestellt. Das neue Covestro-Verfahren ist hier zukunftsträchtig, denn es spart Ressourcen, indem es das Abgas Kohlendioxid für die Herstellung solcher Kunststoffe nutzbar macht. Der Anteil von CO2 in den Polyolen liegt zwar nur bei 20%, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung und ein beispielhaftes Leuchtturmprojekt der CO2-Chemie in Deutschland. Deshalb wurden Berit Stange, Christoph Gürtler und Walter Leitner für den Deutschen Zukunftspreis nominiert.
Ich warte jetzt auf den stationären Zustand der Anlage. Sobald der erreicht ist, läuft der Prozess vollautomatisch.
Es ist im Übrigen wie so oft in der Chemie. Den großen Durchbruch schafften die Forscher, weil es ihnen gelang, einen geeigneten Prozesskatalysator für die Umsetzung von CO2 zu finden. Chemiker hatten jahrelang danach gesucht, denn Kohlendioxid ist äußerst reaktionsträge. Man muss es erst aktivieren. Der Arbeitsgruppe von Walter Leitner in Aachen gelang schließlich dieses Kunststück durch einen maßgeschneiderten Katalysator auf Basis des Metalls Ruthenium.
Das sieht gut aus. Prozess läuft.
CO2 als Rohstoff für nachhaltige Kunststoffe. Volker Mrazek über die Arbeiten des dritten nominierten Teams für den Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten, der heute Abend in Berlin vergeben wird. Im spanischen Sevilla findet gerade die zweitägige Ministerratskonferenz der Europäischen Weltraumorganisation ESA statt. Beim Treffen der für die Raumfahrt zuständigen Minister der 22 Mitgliedsländer der EU geht es, wie schon der Titel des Treffens Space 19 Plus klarmacht, um Projekte und Visionen Europas im Weltraum ab 2020. Unser Reporter in der Hauptstadt der autonomen Region Andalusien ist Dirk Lorenzen. Dirk, was passiert eigentlich bei so einer Ministerratssitzung, die alle 3 Jahre stattfindet? Wie muss man sich das vorstellen?
Der Generaldirektor der ESA, Jan Wörner, der steht eben hier und beantragt dann 12,5 Milliarden Euro für die nächsten rund 3 Jahre. Die gliedern sich dann auf hunderte kleinerer Projekte und die Delegationen dieser 22 Mitgliedstaaten, die sitzen in einem großen Saal zusammen und entscheiden dann eben, ob sie den Vorschlägen folgen. Denn die ESA kann natürlich nur die Weltraumprojekte durchführen, für die sie von den Mitgliedstaaten auch das Geld bekommt. Und Jan Wörner hat das heute Morgen sehr wirklich eindrucksvoll gemacht. Die Delegationen sitzen in so einem rechteckig angeordnet mit den Tischen und er ist praktisch in der Manege gewesen, mittendrin, hat dort frei gesprochen und hat eben seinen Plan vorgestellt. Ja, und hat sie geradezu beschworen, eben die Projekte der ESA zu unterstützen.
Nun ist das ja so eine Art iterativer Prozess. Also man hat jetzt sozusagen einige Projekte herausgefiltert. Um welche Themen geht es dabei in Sevilla?
Ein großes Thema ist natürlich die neue Ariane 6 Rakete, die Ende des kommenden Jahres zum ersten Mal starten soll. Damit möchte man eben auf die neue Konkurrenzsituation auf dem Weltmarkt reagieren. Die soll dann auch 40% billiger sein als die heutige Ariane 5 und für vielleicht so 80 Millionen Euro dann Satelliten starten. Zudem geht es um die weitere Nutzung der Raumstation und natürlich um Flüge mit Raumsonden zum Mond und zum Mars. Ein anderes riesiges Thema ist dann die wissenschaftliche Erdbeobachtung, wo man also verfolgt, wie sich das Klima verändert und welche Folgen das für die Erde hat und auf der Erdoberfläche hat. Und dann soll die ESA aber auch explizit gemäß ihrem Auftrag bei technischen Entwicklungen der Industrie helfen, etwa bei der Telekommunikation.
Wie muss man sich das Klima vorstellen? Wird gepokert, gestritten oder wirklich verhandelt?
Ich bin jetzt das 7. Mal bei so einem Treffen dabei und da geht es schon manchmal sehr hart zur Sache. Erfahrungsgemäß wird jetzt die heutige Nacht zwischen diesen beiden Tagen da sehr entscheidend sein. Aber es geht dann eben wirklich wie beim Kuhhandel mal zu. Machst du bei meinem Lieblingstriebwerk mit, dann helfe ich dir auch bei deinem Satelliten. Bei der Ariane gab es große Unstimmigkeiten noch zwischen Frankreich und Deutschland. Das scheint man gestern Abend sogar schon gelöst zu haben. Das sieht also relativ nach Plan aus. Es ist eben so, es gibt ein Wissenschaftsprogramm bei der ESA. Da müssen wirklich alle Mitgliedstaaten mitmachen, gemessen an ihrer Wirtschaftskraft. Bei allem anderen muss man eben kann man entscheiden. Macht man mit, zahlt man auch mit. Und Deutschland zum Beispiel legt da ganz großen Wert auf kleine und mittelständische Unternehmen. Das hat Thomas Jatzombek hier heute sehr klar gemacht, der Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt. Der möchte eben diese Unternehmen stützen, zum Beispiel mit einer robotischen Mission zum Mond. Ob es dazu wirklich kommt, wissen wir dann erst morgen Abend.
Jan Wörner, den Sie angesprochen hatten, war bis 2015 Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, seit 4 Jahren Generaldirektor der ESA und im letzten Jahr drohte er, seinen Posten zu verlieren. Wie ist sein Stand oder wie stark oder wie fest ist er im Sattel?
Mich hat sehr überrascht, dass diese Personalie doch immer noch eine Rolle spielt bei ganz wenigen Staaten, vor allem bei Frankreich und Italien. Da war heute sehr deutlich zu spüren, dass es dort immer noch große Vorbehalte gegen den Generaldirektor gibt. Umgekehrt haben praktisch alle Delegationen der anderen Staaten in ihren Eingangsstatements Jan Wörner ausdrücklich den Rücken gestärkt. Das macht man ja nicht ohne Grund. Das war ein klares politisches Signal. Und der luxemburgische Wirtschaftsminister Etienne Schneider, der hat sich hier fast hymnisch über Jan Wörner geäußert und hat in einer Verhandlungspause mir gesagt, dieses eifersüchtige Gucken, was leider recht typisch sei für manche europäischen Organisationen, dass man guckt, wo hat welches Land welchen Einfluss, sei so wörtlich Etienne Schneider Bullshit und das würde der ESA überhaupt nichts bringen. Die ESA mache einen guten Job und man solle sie einfach darin stärken.
Europa ist auch im Weltall nicht allein. Wie steht es im weltweiten Vergleich in der Raumfahrt da? Wie zeigt sich das in Sevilla?
Europa steht, wenn man sich die Programme so anguckt, was man macht und mit den anderen vergleicht, sehr gut da. Noch sehr gut, muss man vielleicht sagen. Denn zum Beispiel das Wissenschaftsprogramm, in dem die ESA exzellent ist, das ist über viele Jahre nicht erhöht worden. Man wollte jetzt ursprünglich hier einen Anstieg über 20% haben, dass man einfach diese Delle aus den letzten Jahren ausgleicht. Man bekommt nun insgesamt so etwa 10%. Und eine immer wieder offene Frage ist das Verhältnis von ESA und EU. Auch die EU ist ja bei der Raumfahrt ein bisschen beteiligt. Man macht viel gemeinsam. Und es ist klar, mit der neuen Kommission wird man sich gleich zusammensetzen müssen mit Kommissar Thierry Breton und dann zusammenraufen, damit man gemeinsam in einer Richtung im Weltall unterwegs ist.
Und wir werden morgen dann an dieser Stelle in Forschung aktuell über die Ergebnisse dieses ESA-Ministerratstreffen im Detail berichten. Soweit für heute über den ersten Tag unser Reporter Dirk Lorenzen. Vor 8 Jahren wurde auf der Tagung Fahrzeugsicherheit des Vereins Deutscher Ingenieure die Berliner Erklärung zur Fahrzeugsicherheit verabschiedet. Ziel war eine Halbierung der Unfallopfer im Straßenverkehr bis 2020. Später dann wurde daraus die Vision Zero, nach der ab 2050 kein Verkehrsteilnehmer mehr in Europa bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommen soll. Doch das Ziel scheint nicht erreichbar, wie Jan Rehm von einer VDI-Tagung zum Thema Verkehrssicherheit in Berlin berichtet.
Die Zahl der in Deutschland im Straßenverkehr Getöteten ist zwar historisch niedrig, doch sie stagniert seit einigen Jahren, erklärt Rudolfo Schöneburg, Vorsitzender des Fachbeirats Sicherheit, Methoden und Prozesse des Verbands Deutscher Ingenieure VDI.
Wir haben seit 2010 in Summe bis 2018 einschließlich etwa 500 weniger Verkehrstote. Wir sind auf einem sehr guten Stand mit 3.275 Verkehrstoten 2018. Im Vergleich auch zu vielen anderen Ländern haben wir einen sehr guten Stand, aber es ist sehr, sehr schwierig, da an der Stelle jetzt noch weitere Potenziale zu heben.
Mehr als die Hälfte der Getöteten sind ungeschützte Verkehrsteilnehmerinnen wie Radfahrende und Fußgängerinnen.
Im letzten Jahr waren die Radfahrer insbesondere im Fokus, mit etwa 16% mehr Verkehrstoten gegenüber 2017. Motorradfahrer mit etwa 8% mehr, Fußgänger ein bisschen mehr, aber nicht mehr ganz so stark gestiegen.
Gründe für die steigenden Zahlen: Missachtung elementarer Regeln im Straßenverkehr wie nicht angepasste Geschwindigkeit oder die Ablenkung vom Fahren, so Schöneburg. Auch der Trend zum Fahrrad führe zu mehr Unfällen, erklärt Jürgen Bönninger, Vorsitzender des Ausschusses Fahrzeugtechnik beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Immer mehr Bürgerinnen radeln.
Damit war zu erwarten, dass die Unfallzahlen der Fahrradfahrer, der Pedelec-Fahrer zunehmen. Das ist aber hier gerade bei den älteren Verkehrsteilnehmern so überproportional passiert. Damit hatten wir zumindest nicht gerechnet und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir dieser Entwicklung gegensteuern.
Er schlägt freiwillige Eignungstests und Beratung über die Verkehrswacht bei Fahrradhändlern und auf kommunaler Ebene vor. Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen: Die Zahl im Verkehr getöteter Seniorinnen auf Fahrrad und Pedelec steigt seit 2014 deutlich an.
Es ist keine gute Idee, mit 75 oder 80 Jahren aus dem Pkw auszusteigen, umzusteigen auf das Pedelec, wenn man 20 Jahre lang kein Fahrrad gefahren ist. Sondern hier müsste man eine Art Fahrschule machen und müsste für sich selber feststellen und möglichst auch durch einen Dritten sich den Rat geben lassen, ob man in der Lage ist und befähigt ist, mit einem Pedelec am Verkehr teilzunehmen.
Auch die Verkehrsinfrastruktur für ungeschützte Verkehrsteilnehmerinnen müsse stark verbessert werden, fordern die Experten. Der VDI rät zu einer sicheren und gerechten Aufteilung des Verkehrsraums sowie zu einer für alle Verkehrsteilnehmerinnen gleichermaßen angepassten Geschwindigkeitsvorgabe. Lösungen für bessere Verkehrssicherheit durch automatisiertes Fahren und Fahrerassistenzsysteme dagegen versprechen keine kurzfristigen Effekte, erklärt Steffen Müller, Leiter des Fachgebiets Kraftfahrzeuge an der Technischen Universität Berlin.
Tatsächlich ist es so, dass diese Systeme sich zunächst erstmal überhaupt in der Breite in den einzelnen Fahrzeugen verbreiten müssen. Und wenn wir an Lebensdauern von 18 Jahren von Fahrzeugen denken, Durchschnittsalter von über 9 Jahren, dann erkennt man, dass das doch einige Zeit dauern wird, bis wir dann auch spürbare Effekte von diesen sicherlich hilfreichen Systemen sehen werden in den Statistiken.
Eigentlich hatte die Bundesregierung das Ziel ausgerufen, die Zahl der Verkehrstoten bis 2020 um 40% zu reduzieren, was angesichts der stagnierenden Zahlen nicht mehr zu erreichen ist. Die Vision Zero, also die Vision von null Toten im Straßenverkehr im Jahr 2050, rückt so in weite Ferne. EU und Bundesregierung werden sich nun auf ein neues Ziel verständigen. Bis 2030 soll die Zahl der Schwerstverletzten und Verkehrstoten gegenüber 2020 halbiert werden. Ab kommendem Jahr sollen von Politik und Fachwelt Maßnahmen definiert werden, die realistisch das Potenzial haben, das 50%-Ziel bis 2030 zu erreichen.
Wie kann man die Zahl der Unfalltoten im Straßenverkehr reduzieren? Jan Rehm von einer VDI-Tagung zum Thema Verkehrssicherheit in Berlin.
Auslese. Kompakt. Es ist bei weitem nicht das erste Buch, das über Ameisen geschrieben wurde. Und auch der Titel Weltmacht auf sechs Beinen ist nicht neu, sondern wurde schon von anderen Autoren genutzt. Dennoch lohnt es sich, das neue Sachbuch zu lesen, denn die Mainzer Evolutionsbiologin Susanne Feuzig und der Wissenschaftsjournalist Olaf Fritsche beschreiben darin spannend und unterhaltsam die aus ihrer Sicht interessantesten Tiere der Erde. Sie haben die unterschiedlichsten Lebensräume erobert und sind sogar dem Menschen in vielen Dingen überlegen.
In manchen Bereichen können wir tatsächlich ausgerechnet von den nicht allzu geistreichen Ameisen etwas für unsere Hightech-Zivilisation lernen. Vor allem, wenn es darum geht, das Verhalten von unabhängigen kleinen Systemen aufeinander abzustimmen und an einem gemeinsamen Ziel arbeiten zu lassen.
Die Geschichten, die die Autoren über die ausgeklügelten Arbeitsteilungen der Ameisen erzählen, sind kurzweilig, ihre Sprache manchmal witzig, die Vergleiche anschaulich.
Kein Mensch weiß, wie viele Ameisen es wirklich auf der Welt gibt. Manche Wissenschaftler schätzen, dass es um die 10 Milliarden sein könnten. Wenn das stimmen sollte, kämen auf jeden Menschen 1 Million Ameisen. Nehmen wir an, dass die Tiere im Schnitt 1 Zentimeter lang sind. Dann könnten alle Ameisen zusammen eine Kette bilden, die 334 Mal von der Erde bis zur Sonne und zurückreichen würde.
Viele der beschriebenen Erkenntnisse über Ameisen sind zwar schon länger bekannt, doch Susanne Feuzig und ihr Co-Autor Olaf Fritsche stellen neue Überlegungen dazu an, was diese Insekten so erfolgreich macht. Ihr Tenor: Die Arbeitsteilung und die Hierarchie in einem Ameisenstaat sind so perfekt organisiert, dass menschliche Gesellschaftssysteme kaum mithalten können.
Es ist absolut erstaunlich, zu welchen Leistungen Ameisen imstande sind. Sie leben in Gemeinschaften, die teilweise mehr Mitglieder umfassen, als Staaten wie Dänemark Einwohner haben. Sie schaffen für alle genügend Nahrung heran, beseitigen den Abfall und regeln das Klima im Nest, damit niemandem zu warm oder zu kalt wird. Wir Menschen brauchen für so etwas jemanden, der die Verantwortung trägt, Kommandos gibt und alles überwacht. Ameisen schaffen das ganz ohne Boss.
Die eindrucksvollen Fähigkeiten vieler Ameisenarten begeistern die Feldforscherin spürbar. Zum Beispiel auch ihre Wehrhaftigkeit gegenüber Feinden. Um diese zu messen, hat ein Forscher namens Justin Irschmidt in einer Skala aufgelistet, wie schmerzhaft Ameisenstiche sind. Angeführt wird das Feld von der südamerikanischen Gewehrkugelameise, bei der der Name Programm ist.
Ihr Gift verursacht die schlimmsten Schmerzen, die Schmidt bislang erlebt hat. Reiner, intensiver, strahlender Schmerz. Als ob man über glühende Kohlen läuft und dabei einen 7 Zentimeter langen rostigen Nagel in der Ferse stecken hat, beschreibt er das Gefühl und ordnet ihm den Wert 4 zu.
Susanne Feuzig und Olaf Fritsche bringen dem Leser die faszinierende Welt der Ameisen nahe. Ob man die Sechsbeiner am Ende sympathischer findet, ist zwar fraglich, doch beeindruckt vom Können der sozialen Insekten ist man auf jeden Fall.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die wissen wollen, warum Ameisen uns Menschen in so vielen Dingen haushoch überlegen sind.
Erkenntnisgewinn.
Um das Überleben ihrer Gemeinschaft zu sichern, schrecken Ameisen vor nichts zurück.
Spaßfaktor.
Die Begeisterung der Ameisenforscherin und ihres Co-Autoren wirkt ansteckend.
Christine Westerhaus über das Sachbuch von Susanne Feuzig und Olaf Fritsche, Weltmacht auf sechs Beinen, das verborgene Leben der Ameisen. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, hat 320 Seiten und kostet 22 Euro. Und wir haben noch die Wissenschaftsmeldung des Tages von und mit Lucian Haas.
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat in einem beschleunigten Verfahren erstmals ein Medikament zugelassen, das direkt an den Ursachen der sogenannten Sichelzellanämie ansetzen soll. Bei der erblich bedingten Sichelzellanämie kommt es zu einer Veränderung der roten Blutkörperchen, die sich sichelartig verformen, versteifen und dann bei Sauerstoffmangel leicht verklumpen können, wodurch sich kleinere Blutgefäße schmerzhaft verstopfen. Der Wirkstoff Voxelotor bremst diesen Prozess im Blut. Allerdings liefert eine im Juni veröffentlichte klinische Studie keine eindeutigen Beweise, dass sich die Lebenssituation der Betroffenen dadurch spürbar verbessert. Kritiker werfen der FDA deshalb vor, sie würde mit der voreiligen Zulassung falsche Hoffnungen wecken.
Die Deutschen schätzen Strahlungsrisiken falsch ein.
Diese Erkenntnis leitet das Bundesamt für Strahlenschutz, BfS, aus einer Umfrage ab, deren Ergebnisse heute veröffentlicht wurden. Viele Deutsche wissen demnach nicht, was die wichtigsten Quellen für Strahlung im Alltag sind. Unter anderem würden die Strahlungsrisiken von Kernkraft und Mobilfunk von vielen überschätzt und die von Radon hingegen unterschätzt, so das BfS. Fast 3 von 4 Befragten gaben an, dass sie das Thema radioaktive Strahlung durch Kernkraftwerke beunruhige. Rund die Hälfte macht sich Sorgen wegen Strahlung von Mobilfunkmasten und Handys. Hingegen sehen weniger als 1/4 der Befragten in der Strahlung des Gases Radon, das in manchen Regionen aus der Erde steigt, eine Gefahr. Und das, obwohl Radon die größte Quelle für die durchschnittliche jährliche Strahlenbelastung ist und als zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs gilt.
Der Riesenalk fiel den Menschen zum Opfer.
Der Riesenalk ist, beziehungsweise besser gesagt war, ein großer, aber flugunfähiger Seevogel, der einst an Felsküsten rund um den Nordatlantik lebte. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist er ausgestorben. Forschende aus Großbritannien und Dänemark haben jetzt nachgewiesen, dass eindeutig der Mensch für das Ende des Riesenalks verantwortlich ist, indem er die Vögel seit dem 16. Jahrhundert immer stärker bejagte. Die Wissenschaftler untersuchten alte DNA, die sie aus Knochen- und Gewebeproben von 41 ausgestopften Riesenalk-Exemplaren aus Museumssammlungen extrahierten. Die Ergebnisse, im Fachmagazin eLife publiziert, zeigen, vor dem 16. Jahrhundert wies die Riesenalk-Population eine große genetische Diversität auf, was gegen ein hohes natürliches Aussterberisiko spricht.
Schwerelosigkeit macht die Darmwand angreifbar.
Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze und Viren können über die Nahrung in unseren Darm gelangen. Dort sorgt allerdings normalerweise eine dicht gepackte Schicht von Epithelzellen in der Darmschleimhaut dafür, dass die Mikroben nicht weiter in den Körper vordringen können. Bei Reisen in den Weltraum aber bröckelt gewissermaßen diese Abwehr. Forschende aus den USA haben bei Experimenten festgestellt, dass Darmepithelzellen in der Schwerelosigkeit sich weniger stark aneinander heften. Das führt dazu, dass der Darm durchlässiger wird für Krankheitserreger.
Ein Lichtfilter dunkelt bei Stromfluss ab.
Forscher der Technischen Universität Kaiserslautern haben einen neuartigen Filter für Licht entwickelt. Legt man eine elektrische Spannung daran an, lässt er weniger Licht passieren. Kehrt man die Spannung um, klart der Filter wieder auf. Das Prinzip basiert auf sogenannten elektrochromen Molekülen, die bei einem Stromfluss ihre optischen Eigenschaften verändern. Derartige Filter könnten in Kameras von Smartphones eingesetzt werden, um Überbelichtungen bei starker Sonneneinstrahlung zu verhindern. Der elektrochemische Prozess, der dahinter steht, ist schon länger bekannt, benötigte aber bislang eine gewisse Anlaufzeit. Den Forschern ist es gelungen, eine besonders satte Einfärbung in weniger als einer Sekunde zu erreichen. Das ist ein neuer Rekord für solche Materialien. Die Wissenschaftler präsentieren ihre Entwicklung im Fachjournal Nature Communications.
Und das waren die Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Lucian Haas.
Sternzeit, 27. November, der erste Weltraumspaziergänger. Nach Juri Gagarin war Alexei Leonow der berühmteste russische Kosmonaut. Legendär ist vor allem sein Ausstieg aus dem Raumschiff Voskhod 2 am 18. März 1965. Nur durch eine Leine gesichert, schlug er Purzelbäume im freien Weltraum. Als Alexei Leonow ins Raumschiff zurückkehren wollte, bemerkte er, dass sich sein Raumanzug stark aufgebläht hatte. Der Kosmonaut passte nicht mehr in die Luftschleuse. Er ließ etwas Luft aus dem Anzug ab und zwängte sich im letzten Moment in die Schleusenkammer. Bei der Landung gingen Leonow und sein Kollege Pavel Beljajew weit abseits des geplanten Zielgebiets nieder und wurden erst 2 Tage später aus der verschneiten Taiga geborgen. 6 Jahre später war Leonow für die Mission Soyuz 11 eingeteilt. Wegen der Erkrankung eines Kollegen musste die Ersatzmannschaft fliegen. Sie kam bei der Landung ums Leben. 1975 war Alexei Leonow schließlich beim Apollo-Soyuz-Projekt dabei. Eine sowjetische und eine US-amerikanische Kapsel dockten im Weltraum einander an. Und Leonow und sein NASA-Kollege Thomas Stafford sorgten für den ersten kosmischen Handschlag über die irdischen Blockgrenzen hinweg. Nach dem Zerfall der Sowjetunion begann Alexei Leonow eine Karriere in der Finanzwirtschaft. Zudem machte er sich als Maler einen Namen. Die farbenfrohen Bilder waren stets von seinen Weltraumerfahrungen inspiriert. Am 11. Oktober ist Alexei Leonow, der Tausendsasser unter den Kosmonauten, im Alter von 85 Jahren gestorben.
Der Bundestag verzichtet auf Nachtsitzungen. Wirtschaft und Gesellschaft fragt bei einem Schlafforscher nach, ob auch Manager das tun sollten. Und das war Forschung aktuell, heute mit Uli Blumenthal.